Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Amen. Eine wunderbare Stelle. Absolut wunderbare Stelle. Ich möchte mit einem Beispiel heute beginnen. Das habe ich im Internet gefunden, wurde in einem Zeitschrift veröffentlicht vor einigen Jahren. Etwas, das in den Vereinigten Staaten passiert ist. Und zwar, es gibt da in einem Großstadt ein Programm oder eine Hilfeleistung, die angeboten wird für Kinder, die lange Spitalsaufenthalte haben. Und zwar, damit sie nicht zu viel Stoff in der Schule verpassen, geht eine Lehrerin oder ein Lehrer hin und unterrichtet das Kind im Spital. Und es gab damals ein Kind, das im Spital war, und eine Lehrerin wurde gebeten, hinzugehen, und damit dieses Kind mit englischer Grammatik weiterkommt. Und ja, so die Lehrerin ist zur Schule gegangen, die Klassenlehrerin sagte, bitte geh hin, ich möchte nicht, dass das Kind dann eigentlich zu viel verpasst, bitte geh hin. Mehr hat diese Lehrerin nicht gewusst und ist dann eigentlich zum Krankenhaus gegangen und hat dieses Kind besucht. Als sie dort aber angekommen ist, hat sie dann zu ihr eigentlich Erschrecken feststellen müssen, dass das Kind starke und schlimme Verbrennungen erlebt hat. Das Kind war in einem sehr fürchterlichen Zustand. Aber ihre Aufgabe war, hinzugehen und das Kind eben Hauptwörter und Adverbien beizubringen. Und die Lehrerin ging dann hin und sagte, hallo, ich bin da. Ich möchte mit dir Hauptwörter und Adverbien lernen. Das Kind hat einfach zugehört. Und danach, die Lehrerin hat sich total fürchterlich gefühlt. Also sie dachte, was mache ich hier? Bring Hauptwörter und Adverbien bei einem Kind, das so viel leidet und so viel Schmerzen hat, weil das Kind natürlich sehr viel gelitten hat mit den Verbrennungen. Sie hat ihre Aufgabe getan und ist weggegangen. Am nächsten Tag war sie wieder im Spital und eine Krankenschwester ist zu ihr gekommen und sagte, was hast du mit diesem Kind gemacht? Sie dachte, oh nein, jetzt habe ich es wirklich schlecht gemacht, wahrscheinlich. Und sie hat dann begonnen, sich zu entschuldigen und sagte, es tut mir leid, also ich musste eigentlich Hauptwörter und Adverbien beibringen. Und die Krankenschwester sagt, nein, du verstehst mich ganz falsch. Seit gestern ist das Kind wie ein neues Kind, ist ganz anders. Jetzt kämpft das Kind um ihr Leben, macht mit, ist nicht mehr schwierig. Auf einmal ist es, wie das Kind sich entschieden hat zu leben. Und die Lehrerin hat mit Staunen das zugehört und hat eigentlich gedacht, okay, was kann das jetzt wohl sein? Und natürlich viel später erst konnte das Kind erzählen, was passiert ist. Und interessanterweise hat das Kind dann gesagt, na ja, bevor die Lehrerin gekommen ist, hatte ich eigentlich keine Hoffnung. Ich dachte, ich werde sterben und ich wollte einfach aufgeben. Aber da kam eine Lehrerin und dachte, um mir Hauptwörter und Adverbien beizubringen. Und ich dachte, die schicken keine Lehrerin hin, um jemandem Hauptwörter und Adverbien beizubringen, wenn sie meinen, das Kind wird sterben. Und dann dachte ich, okay, dann werde ich leben und werde kämpfen. Ist eine kleine Geschichte. Aber wir verstehen das, oder? Wie viel Wert und Bedeutung hat Hoffnung? Wie wichtig ist es, dass wir Hoffnung haben, dass wir wissen, es gibt einen Grund, es gibt einen Sinn, weiter zu leben, weiterzumachen. In allen Lebensbereichen, sobald man die Hoffnung verloren hat, ist es eigentlich vorbei. Es gibt etwas, das extrem wichtig ist. Wenn du irgendwann in der Lage bist, jemanden, der leidet, der wirklich Schwierigkeiten erlebt, und du sollst dieser Person helfen, was ist der erste Schritt? Hoffnung zu geben. Und die Frage ist natürlich, wo findest du Hoffnung? Jetzt, wenn es um Schule geht, vielleicht findest du Hoffnung durch Hauptwörter und Adverbien. Aber eigentlich, wisst ihr, es war nicht diese englische Grammatik, das die Hoffnung gegeben hat. Es war die Lehrerin, die hingegangen ist und die gesagt hat, du sollst das wissen, das ist wichtig, du hast ein langes Leben noch vor dir. Es lohnt sich nicht aufzugeben. Du sollst Hauptwörter und Adverbien lernen. Wenn du irgendwann mal in der Lage bist, jemandem zu helfen, der leidet, fang mit Hoffnung an. Und wenn du heute die Frage stellst, aber was für eine Hoffnung? 1. Petrusbrief und viele andere Stellen im Wort Gottes sagen uns, wo die echte Hoffnung zu finden ist. Die wahre Hoffnung. Die Hoffnung, die nicht vergeht. Die Hoffnung, die sogar den Tod überlebt. Eine Hoffnung, die wirklich felsenfest im Himmel für uns bereitet ist. Und genau diese Stelle wollen wir heute betrachten. Und der Grund, warum wir genau diese Stelle brauchen, ist der gleiche Grund, warum die Geschwister damals in alle diese abgelegenen Orten diese Hoffnung gebraucht haben. Und das ist, weil unsere Herzen viel zu schnell und viel zu leicht aufgeben. Und wenn diese Frage, wo ist meine Hoffnung zu finden, wenn die Frage nicht beantwortet wird, geben wir zu schnell auf. In schwere Zeiten verlieren wir schnell die Hoffnung. In schweren Zeiten verlieren wir schnell die Hoffnung. Okay? Liebe Geschwister, das ist einfach so. Okay, das ist menschlich. Das ist unser fleischliches Herz. Okay, das ist allgemein bei Menschen der Fall. Und da siehst du, wie wichtig das Wort Gottes, der Herr hat uns das gegeben, damit wir echte Antworten auf unsere echten Probleme haben. Die Geschwister da haben gelitten. Und womit fängt Petrus an? Er fängt nicht mit einem Tadel an. Er fängt nicht an mit, was ist mit euch los? Warum seid ihr so schlimm? Er fängt damit an, hey, worauf sollt ihr euch fokussieren? Wo findet ihr Hoffnung? Nicht in eure eigene Leistung? Und in euch, nein, und auch nicht in eure Situation, in eure Umgebung, eure Lage. Ihr findet Hoffnung in Jesus. Und er ist unsere Hoffnung. Wir können leicht depressiv werden und den Mut verlieren. Wenn wir unsere Augen vom Herrn weggeben und auf irgendwelche Schwierigkeiten unsere Aufmerksamkeit richten. Das ist nicht, was der Herr tun will. Denk darüber nach. Petrus spricht aus Erfahrung. Was hat Petrus verloren, als er dreimal den Herrn Jesus verleugnet hat? Er hat die Hoffnung verloren. Er dachte, es gibt keinen Grund. Er stirbt, alles ist vorbei. Wozu soll ich jetzt zu Jesus stehen? Ich rette meine eigene Haut. Und er hat dann natürlich gelernt, es lohnt sich immer, wegen Jesus Hoffnung zu haben und Jesus treu zu folgen. Er fängt mit Hoffnung an, weil er selbst versteht, wie das ist, die Hoffnung zu verlieren. Und er weiß, dass jeder Hoffnung braucht. Wer keine Hoffnung hat, der hat es wirklich schwer. Und Petrus fängt mit Hoffnung an. Heute wollen wir lernen, wer unser Gott ist. Wir müssen in guten Zeiten und in schlechten Zeiten uns an Gott, an den Schöpfer, an die wahre Macht dieser Welt orientieren. Wer lang und tief über Gott nachdenkt und Jesus persönlich kennt, in der Erkenntnis und in der Gnade des Herrn wächst, der hat Hoffnung. Oder die haben Hoffnung. Das ist eine feste und stabile Grundlage. Wir haben letztes Jahr, den ganzen Jahr durch, hier auf unser, wie nennt man sowas, Poster oder so, transparent, haben wir den Vers eben 5. Mose 32, 4 gehabt. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist. ist er. Und interessanterweise, so fängt Petrus an. Ich werde wahrscheinlich diese ganze Predigtserie damit ringen, Petrus Paulus zu bezeichnen, weil Paulus so viel geschrieben hat und Petrus diese zwei Bücher. Aber es ist Petrus hier. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Felsenfest. Er fängt mit Hoffnung und Lob an. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Gott und seine unbeschreibliche Güte, wunderbare Güte. Was wir heute betrachten wollen, ist erstens die Frage, wer ist Gott? Er ist barmherzig. Wenn du leidest, stell dir die Frage, was für einen Gott habe ich? Wie geht er mit mir um? Was sind seine Eigenschaften? Er ist barmherzig. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Wow, das ist ein schönes Wort. Was ist es aber? Was ist Barmherzigkeit? Es gibt diese Idee, manche sagen, Barmherzigkeit ist so wie jemand, der irgendwas Schlimmes getan hat und der kriegt Barmherzigkeit, der wird begnadigt und der kriegt keine Strafe für seine Sünde. Das ist eine Art Barmherzigkeit. Man bekommt nicht das, was man verdient, also Negatives, das man verdient hat, aber es geht nicht weit genug. Barmherzigkeit ist was viel mehr, es ist die gnädige Treue des Herrn an uns Sünder. Sage ich es jetzt mal so, es ist wie das sehr, sehr eng verbunden mit das Wort im Alten Testament, Chesed, die Bundestreue, die Bundesliebe des Herrn für sein Volk, dass er sein Volk immer treu beisteht und sein Bund nie aufhebt. Das ist seine Treue. Er ist ein treuer Gott, der immer bereit ist, uns freundlich und lieblich zu helfen, uns über uns sich zu erbarmen. Er ist barmherzig. Es ist das Gegenteil von einer ablehnenden und verachtenden Haltung. Er sieht unsere Not, unsere Schwäche, unser Leid und wendet sich zu uns, um uns zu helfen. Er ist barmherzig. Er ist nicht hartherzig und ignoriert unser Leid und unsere schwere Erfahrungen und Erlebnisse, sondern er stellt sich für uns da zur Verfügung und sagt, ich bin für euch da, ich hab euch lieb und meine Liebe ist barmherzig, es ist nicht hart. Wie fühlst du dich, wenn es dir schlecht geht und irgendjemand macht sich lustig über dich, da es dir schlecht geht? Als Kinder haben wir das erlebt, jemand verletzt sich im Spiel oder schürft sich auf irgendwie oder hat eine kleine Platzwunde. Und was tun die anderen Kinder oft? Du bist umgefallen oder was auch immer. Und da fühlt man sich einfach prächtig, oder? Ah, die lachen mich aus, so schön. Oder wenn du jetzt einen Lehrer hattest und du wusstest, jede Kleinigkeit, dass ich falsch mache, das wird er sehen. Und alles, was ich gut mache, da wird kein einziges Wort kommen. Wir hatten mal eine Cello-Lehrerin, die genauso gearbeitet hat. Wir waren nicht lange bei dieser Cello-Lehrerin, weil sie gesagt hatte, es ist nicht meine Aufgabe, das Kind zu motivieren. Wenn das Kind was Gutes macht, dann werde ich sagen, sonst werde ich nur das, was falsch ist, betonen. Ich dachte, okay, wenn das Kind jetzt 20 wäre, okay, aber mit 9, bitte, ein bisschen Ermutigung wäre gut. Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft, die wir sehr schätzen. Und Gott ist barmherzig. 2. Mose 34, 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Das ist unser Gott. Psalm 86, 5. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gerne. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Amen. Vergibt gerne, das ist Barmherzigkeit. Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Psalm 103 ist eine meiner Lieblingsstellen, wenn es um die Barmherzigkeit Gottes geht. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden. Entschuldigung. Und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Amen. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Bist du Staub heute? Ich schon. Tut mir leid. Was für einen Gott haben wir? Wenn wir unsere Probleme im Mittelpunkt unseres Lebens stellen, dann haben wir die Hoffnung verloren. Aber wenn wir uns auf unseren treuen, gnädigen Gott, unser barmherzigen Gott fokussieren und auf ihn schauen, dann finden wir Barmherzigkeit und Liebe. Wunderbare Liebe. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Martin und Gracia Burnham. Das ist eine wahre Geschichte. Gracia hier unten rechts, die waren eigentlich mit New Tribes Mission, die gleiche Missionsgesellschaft, die eigentlich die Kirk-Familie, womit sie dann nach Südamerika gegangen sind. Anfang unserer, ja, also 2000 ungefähr, waren sie in den Philippinen und haben ihr Hochzeitsjubiläum in einem wunderschönen Hotel direkt ans Meer gefeiert und wurden dann von islamistischen Terroristen, die Abu Sayyaf, eigentlich gekidnappt für Geld. Mussten ein Jahr lang im Dschungel in den Philippinen herumlaufen. Ständig waren sie in Gefahr. Die philippinische Armee hat versucht, die eigentlich zu fangen sozusagen, und es gab ständig wirklich Kämpfe, ständig wurde geschossen, ständig waren irgendwelche Dinge, sie mussten flüchten. Und es gab eine Zeit, wo Gracia in ihrem Herzen einfach fast aufgegeben hat. Und Martin, ihr Mann, sagte: Es tut mir so leid, dich zu beobachten, wie du eigentlich deinen Glauben aufgibst. Aber verstehe, entweder glaubst du alles oder nichts. Weil die Gracia eigentlich damals sagt: Okay, ich glaube, Gott ist allmächtig, ich glaube, Gott ist der Schöpfer und er ist. Aber wie sie schreibt in ihrem Buch, ich habe mich damit schwer getan, dass Gott liebevoll ist. Weil wieso kann er liebevoll sein und zulassen, dass wir hier in diesem Dschungel leiden müssen? Und sie kämpfte 3 Tage lang damit oder länger, 3, 4, ich weiß nicht genau, aber. Und dann sagt sie, ich kam aber zu dem Schluss, ich habe es verstanden. Gott hat die Abu Sayyaf nicht dazu geführt, dass wir jetzt gekidnappt wurden. Das war nicht sein Plan. Die haben sich da, die sind sündig. Aber was Gott getan hat, ist, er hat mir Kraft versprochen, dass er mich nicht verlässt, dass er mir hilft in dieser schweren Zeit, damit durch seine Kraft umgehen zu können, um ein Zeugnis zu sein für ihn. Und sie hat dann ihrem Mann gesagt, ich habe mit Gott eigentlich eine Abmachung gemacht. Und zwar, ich glaube daran, dass er immer noch Liebe ist und dass er einfach sich um mich kümmert. Und wisst ihr, was sie dann danach begonnen hat, im Dschungel zu tun? Hymnen zu singen. Sie fing an, in der Dschungel Gott zu loben. Und was für eine Wirkung, da sie sich an diese Realität orientiert hat, es hat ihr Herz gestärkt. Und damit konnte sie auch ein Zeugnis sein für ihre Peiniger. Was wir heute erzählen, was das Wort hier sagt, es gibt lebende, heute noch lebende Geschwister, die es echt erlebt haben, wie treu die Barmherzigkeit Gottes uns stärken kann in Zeiten, wo wir wirklich leiden. Er ist treu, er ist barmherzig. So wie zeigt Gott uns diese Barmherzigkeit? Ja, indem er uns als Christen Kraft gibt, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Aber man muss als erstes mal überhaupt Christ werden. Das ist, wo die Hoffnung und die Barmherzigkeit am allertiefsten zu finden ist. am allertiefsten zu finden ist. Das Kreuz. Da siehst du Gottes Barmherzigkeit. Manche sind so frech und so respektlos, dass sie Gott eben Böses vorwerfen und sie sagen, kein guter Vater würde jemals seinen Sohn aufs Kreuz schicken. Was für eine absolute, wirklich Frechheit das ist vor Gott. Gott ist eins. Gott, der Vater, hat genauso viel gelitten, als Gott, der Sohn, am Kreuz für uns gestorben ist, als der Herr Jesus. Du kannst es nicht trennen. Es ist Gott. Gott, der Vater, hat es verordnet. Gott, der Sohn, hat es durchgeführt. Gott, der Heilige Geist, überführt uns und wendet das in unserem Herzen an durch die Wiedergeburt. Gott als Gott hat dafür gesorgt, dass du und ich durch das Kreuz Vergebung haben können für unsere Sünden. Warum brauchen wir Barmherzigkeit? Weil wir verloren sind. Weil wir Sünder sind. Eine Geburt ist was Wunderschönes. Ich dürfte 5-mal dabei sein, als meine 5 Kinder auf diese Welt gekommen sind. Ich wünschte mir, ich könnte das irgendwie in einem kleinen Gläschen so hineinstecken und dann wieder rausnehmen und nochmal erfahren jedes Mal. Aber jetzt schaue ich meine Kinder an und die sind so groß. Ich meine, ich verstehe, warum Nikodemus in Johannes Kapitel 3 sagte, als Jesus ihn sagte, du musst von Neuem geboren sein, und Nikodemus sagt, na, wie soll das jetzt funktionieren? Ich bin ziemlich groß. Ich kann nicht von Neuem in meinem Mutter hineingehen und wieder geboren werden. Und Jesus sagt, nein, das ist ein geistlicher Geburt. Unsere Stelle sagt uns, dass aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ach, liebe Geschwister, so viel steckt in dieser Wahrheit drin, in dieser kurze, prägnante Aussage. Man könnte fast eine Predigt über jedes einzelne Wort halten. Es ist so viel drin. Er gibt uns lebendige Hoffnung, er gibt uns wegen der Wiedergeburt. Fangen wir einfach mit Wiedergeburt an. Was ist das? Das christliche Leben fängt nicht an, weil man sich irgendeine Kirche oder Gemeinde oder Religion anschließt. Da ist man halt religiös. Das, was Gott in uns tun will, ist uns neu machen. Geistliche Neugeburt. Geistlicher Neuanfang. Das ist, wie gesagt, das, was der Heilige Geist durch sein Wort in uns wirkt. 1. Petrus 1, Vers 23 sagt, ihr seid wiedergeboren. Das ist gleicher Brief, aber ein bisschen später. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. So Same ist so wie etwas, das man pflanzt und dann geht es auf und da wächst was daraus. Eine Same, das nicht vergeht. Und was ist das? Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gott ist so barmherzig und genial. Er gibt uns diese DNA, diese Information. Eine Same, da drin steckt alles, was du brauchst, damit eine Pflanze entsteht. Du schaust diese kleine Same an und sagst, nein, das kann nicht eigentlich ein Eiche sein. Das ist so winzig im Vergleich zu so einem Baum. Aber da drin steckt alles, was notwendig ist, damit so ein Leben entstehen kann. In dieses Buch, das ist kein Roman, das ist das lebendige Wort Gottes. Gott gibt uns in diesem Buch seine Offenbarung. Alle Informationen, die wir brauchen, um an Jesus zu glauben, um ein neues Leben zu bekommen, wenn wir dieses Geschenk einfach im Glauben annehmen. Alles ist da und es lebt. Und ich finde das so toll, wie oft man davon hört, dass Menschen beginnen, die Bibel ernsthaft zu leben und das Wort Gottes überführt sie von ihren eigenen Sünden und überführt sie von ihr Verlorenheit und dann gleich dazu gibt Hoffnung, aber Jesus hat alles für mich vollbracht. Wiedergeboren, wie? Durch das Wort. Römer 10, Vers 17 sagt es so, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das Wort lebt. Das Wort schenkt Glauben. Und dann dürfen wir das einfach annehmen. Gottes Barmherzigkeit hat uns alles schon gegeben, aber wir müssen es annehmen. So wie jemand einen Rettungsring rauswirft an jemanden, der ertrinkt im Wasser, er kann diesen Rettungsring der ganzen Zeit anschauen und meinen, ja, da ist es. Aber bis er das für sich annimmt und sagt, ja, okay, ich spring drauf, wird er runtergehen. Man ist nicht gerettet, ohne dass man das im Glauben annimmt. Und das ist, was der Heilige Geist überführt uns von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht und will, dass wir dazu zu diesem Schluss kommen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Titus 3, Vers 4 sagt, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns wiedergeboren. Entschuldigung, da hat er uns nicht aus der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, das merken wir, diese Parallelen, weil er so Barmherzigkeit ist, errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Wie funktioniert das? Weißt du, ich habe es selbst so erlebt, andere erzählen es so. Das ist wie einer, du liest deine Bibel oder jemand predigt oder du hörst deine Predigt an im Internet oder du hast irgendwie Kontakt mit dem Wort Gottes und auf einmal denkst du, boah, das Wort oder der Prediger, der hat mein Tagebuch gelesen. Der spricht von mir. Der weiß ganz genau, was in meinem Herzen los ist. Das ist ja gemein. Und auf einmal in deinem Herzen kommen solche Spannungen vor. Was soll ich jetzt tun? Ja, ich bin sündig. Ja, ich bin nicht gerecht und heilig. Was kann ich tun? Und da fängt an in deinem Herzen etwas so, eine Spannung zu entstehen. Und diese Spannung löst sich erst dann auf, wenn man Jesus klar und deutlich sieht und sagt, ja, Herr Jesus, ich verlasse mich auf dich. Du hast am Kreuz tatsächlich alles vollbracht. Ich glaube, ich vertraue, ich erwarte, dass du das tun wirst, was du in deinem Wort gesagt hast. Ich verlasse mich auf das lebendige Wort Gottes. Und das bewirkt dann etwas, das jemanden erklären kann, wo auf einmal diese Sündenschuld, diese Unsicherheit, diese Spannung löst sich auf in Jesus. Jesus wird dann persönlich so köstlich, so schön. Und deswegen sagen wir, er ist unser Herr, er ist unsere Freude. Es ist nicht, dass wir glauben an irgendeine theologische Richtung. Wir sind Christen und glauben diese Theologie. Gut, dann okay, dann der Nächste sagt, ich bin ein Kommunist und wir glauben dieser Theologie. Und der Nächste sagt, wir sind irgendwas anders. Der Glaube eines wahren Christen ist nicht der Glaube an irgendeine Kirche, irgendeine Ideologie. Es ist ein persönliche Beziehung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und das ist, was er dann auch sagt. Diese Hoffnung der Wiedergeburt ist deswegen möglich, weil es ist durch die lebendige Hoffnung, die durch die Auferstehung passiert ist, möglich. Jesus lebt. Er ist gestorben, aber blieb nicht tot. Das ist die Hauptlehre der Bibel. Alles dreht sich darum. Wenn Jesus heute nicht lebt, wenn Jesus heute nicht im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt, wenn die Auferstehung niemals passiert ist, haben wir nichts zu glauben. Genau das ist, was auch Paulus sagt in 1. Korinther 15. Wenn die Auferstehung nichts passiert ist, sind wir die elendsten von allen Menschen. Schmeißt das alles weg. Aber dann sagt Paulus, aber er ist auferstanden. Und liebe Geschwister, wir dürfen das heute mit Freude und mit totaler Überzeugung auch sagen. Er ist auferstanden und er lebt und er wird das tun, was er versprochen hat. Wer leidet, könnte sogar den Tod nahe sein. Wie geht es weiter? Wie kann ich wissen, was mit mir passiert, wenn ich sterbe? Jesus ist die einzige Antwort darauf. Er starb an unserer Stelle. Er bezahlte unsere Strafe. Er stillte den Zorn Gottes gegen unsere Sünden, indem er diesen Zorn auf sich persönlich nahm, um es zu beseitigen. Jesus hat das getan. Kolosser 2, Vers 13 sagt, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Schuldschrift weg. Anklagebrief weg. Ausgelöscht. Wie? Die durch Satzungen und entgegenstand. Sozusagen, wir haben das Gesetz gebrochen. Er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz nagelte. Aber wer wurde ans Kreuz genagelt? Jesus. Jesus nahm dein Schuld. Als er dort starb, starb er an deiner Stelle. Er ist für uns Sünde geworden, der keine Sünde wusste, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden könnten. Wow! Der hat das für mich getan? Ja. Wunderbar für mich getan. 2. Korinther 5, 20 ist genau das, was ich gerade zitiert habe. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, also Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe, wenn es jemand gibt, der das im Internet zuhört, Jesus liebt dich. Jesus will, dass du errettet bist. Glaube an Jesus. Er ist alles, was wir brauchen. Er lebt. Und du und ich, wenn wir eines Tages vor den Herrn Jesus stehen, dürfen wir sicher sein, dass seine Macht uns retten wird. Eine Auferstehung kann nur erst nach einem Todesfall vorkommen. Jesus ist gestorben und du und ich, wir werden höchstwahrscheinlich auch sterben. Es gibt nur eine Möglichkeit, wo wir nicht sterben, und das wäre die Entrückung. Aber sonst, wie gesagt, eine Statistik, das immer in Erfüllung geht. Sicher darauf zuverlässig, kann sich darauf verlassen. 100% der Menschen sterben. Irgendwann. Und der Herr Jesus zeigte uns, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es weitergehen kann. Johannes 1, Vers 12 sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Sogar der Herr Jesus sagte, ich bin auferstanden, ich lebe, und alle, die an mich glauben, ich gebe euch Rechte. Ich, der allmächtige Schöpfer Gott, schenke euch Rechte, wenn ihr an mich glaubt. Wunderbar, Kinder Gottes zu werden. Du gehörst zu meiner Familie. Er vertritt seine Kinder vor dem Vater als Fürsprecher, damit sie ihre Rechte, die sie in ihm haben, auch tatsächlich bekommen. Wo sitzt Jesus? Er sitzt zu Rechten des Vaters. Was hat er gesagt? Ich schenke alle, die an mich glauben, Rechte als meine Kinder. Dann sterben wir. Wir stehen vor Gott sozusagen. Wer vertritt uns? Wer ist unser Anwalt? Niemand weniger als Jesus Christus selbst, für alle, die an ihn glauben. 1. Johannes 2, Vers 1 sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus starb für uns alle. Und er ist bereit, auch dein Fürsprecher zu sein, auch dein Anwalt zu sein vor Gott. Aber du musst ihn als Anwalt beantragen. Du musst ihn als Anwalt annehmen. Du musst nichts bezahlen. Er hat alles schon bezahlt. Du darfst dieses Angebot im Glauben einfach annehmen und sagen, Herr, vergib mir meine Sünden. Bitte sei mein Retter. Das ist, was es bedeutet, neu geboren zu werden, weil du kommst nur zu diesem Schluss, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen gewirkt hat und dich gezeigt hat, wie dass du verloren bist. Aber er wird dich nicht dazu zwingen, dass du den Herrn Jesus annimmst. Aber er zieht dich. Er zieht dich, er spricht dich an und sagt, warum wartest du? Wurdest du von Menschen jemals falsch beschuldigt oder angeklagt oder ungerecht behandelt? Dann kannst du Trost finden in dieser Tatsache. Du findest Trost darin, dass Gott treu und gerecht ist und dass Jesus dein vollkommener Anwalt ist vor dem Vater. Gott wird niemals mit dir falsch und schlecht umgehen. Er ist immer ein gerechter Richter. Er wird deinen Peinigern gerecht richten und er selbst wird für deine Peiniger auch das wollen, was er dir gegeben hat. Und das befreit uns auch. Jesus starb auch für meine Peiniger. Und daher kann ich auch und darf ich auch, so wie der Herr Jesus für mich Liebe hatte, für meinen Peinigern Liebe haben. Und mein Wunsch ist nicht, dass die Menschen, die mich so quälen und mich so schlecht behandeln, jetzt irgendwie von Gott gerichtet und zerstört werden, sondern dass sie die gleiche Gnade, die gleiche Vergebung, die gleiche Liebe erfahren in Jesus, die ich erlebt habe, weil wenn sie das kennen würden, wenn sie Jesus kennen würden, dann würden sie ganz sicher mit mir anders umgehen. Ganz sicher. Und das, was ich möchte, ist Versöhnung, Vergebung. Da ist man frei. Jesus ist so gnädig. Gott schenkt uns dann eben diese Dinge. Eine Auferstehung ist eine Bestätigung der Identität der Macht Jesu. Er ist, wer er ist. Er blieb nicht tot. Und wir können uns auf ihn verlassen. Und zweitens, dann was ist diese Hoffnung? Was schenkt uns diese Wiedergeburt, diese Rechte, die wir in Christus haben? Auch ein unvergängliches Erbe. Ich habe ein bisschen Deutschgrammatik gelernt diese Woche. Also ich habe gelernt, es gibt der Erbe und das Erbe. Wir reden hier von das Erbe. Wir sind Erben, aber wir bekommen ein Erbe. Habe ich das richtig gemacht?
Ja.
Danke. Es gibt Hoffnung. Das Erbe in Jesus. Es ist was, das er uns verspricht. Und stell dir vor, ist dass er uns was geben will. Was ist es? Martin. Das ist Martin Burnham. Wir haben davon erzählt, dass Martin und Gracia im Dschungel waren. Mehr als ein Jahr. Wie gesagt, damals gab es ständig Feuergefechte, Schießereien zwischen diesen Terroristen und die Armee, philippinische Armee. Zum Schluss wurden sie befreit, wirklich befreit, beide, Martin und Gracia, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Martin wurde befreit, weil er von einem Kugel getroffen worden ist und gestorben ist. Im Dschungel. Gracia wurde befreit, weil nach diesem Feuergefecht die Armee tatsächlich die Abu Sayyaf besiegt hat und sie noch lebend, aber verletzt, gerettet wurde. Aber liebe Geschwister, beide wurden befreit. Warum? Weil Martin eine Erbe hat in Christus. Sein Körper ist tot, aber er lebt. Was ist diese Erbe? Wenn wir einfach im Neuen Testament dieses Wort anschauen, da kommen wir auf einige fantastische Dinge, wo das Neue Testament uns sagt, das ist eure Erbe. Das ist, was ihr in Jesus bekommt. Errettung. Wo ist Martin? Er ist beim Vater im Himmel. Er ist beim Herrn. Abwesend vom Leib, anwesend beim Herrn. Was noch? Er hat ewiges Leben. Das ist etwas, das immer andauert. Wahres Leben. Er hat Gnade des Lebens sogar für heute. Wer hat ihm die Gnade des Lebens gegeben, damit er im Dschungel mehr als ein Jahr sogar seine Frau ständig ermutigen konnte? Und sein Leben spricht noch heute. Sein Leben hat seinen Tod überlebt durch seine Glaube und Treue. Gnade von dem Herrn ist nicht ihm zur Ehre, sondern die Gnade Gottes zur Ehre. Segen, ein Segen Gottes, Königreich Gottes. Wir werden mit Jesus in seiner Herrschaft regieren eines Tages. Kann ich schwer vorstellen, aber das sagt die Bibel. Das ist unsere Erbe. Was noch? die Verheißungen, alle Verheißungen im Wort Gottes. Dieses Erbe ist das, was wirklich hält. Wir waren auf einer Automesse, James und ich, wir waren auch mit Michi und eben Christian und Lisa Marie, und dann haben die, glaube ich, auch Andi gesehen. Wiener Autoshow, tolle Autos. Wir haben einige sehr teure Autos gesehen. Wisst ihr was? Ich war mit James. James ist ein Autoliebhaber. James, vor 3 Jahren auf die gleiche Messe. Die Autos waren nicht mehr da. 3 Jahre alt, schon vergessen. Kein Wert, keine Bedeutung, nix. Die Autos, die wir heuer gesehen haben, werden in 3 Jahren auch nicht da sein. Vergänglich. Bringt gar nichts. Was für ein Erbe haben wir? Wie beschreibt Petrus dieses Erbe? Erstens unvergänglich. Zweitens unbefleckt. Drittens unverwelklich. Alles auf dieser Erde wird vergehen. Jesus hat es so gesagt, Matthäus 6, 19 bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Wurdest du irgendwann bestohlen? Vielleicht war es dein Lieblingshandy und du warst im U-Bahn unterwegs und auf einmal ist er weg. War es eine Tasche und du hast nicht aufgepasst und ist weg. Das ist ein tolles Gefühl, oder? Du sagst, ja, toll, ist weg, toll, ich bin so froh. Na, das, was der Herr uns gibt, ist für immer. Sammelt nicht Schätzen auf Erden. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost die fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo war der Schatz von Martin Burnham? Beim Herrn. Was hat er verloren? Nichts Wertvolles. Und die Gracia, ihr geht's gut heute im Herrn. Sie ist stark im Herrn. Es geht weiter. Kolosser 3, 1 bis 3 sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ein Christ ist jemand, der eigentlich schon mit Christus gestorben ist und auferstanden ist. Das ist seine Identität. Er hat ein neues Leben. Wir sollten und dürfen uns danach auch ausrichten. Petrus fängt damit an, liebe Geschwister, okay, ihr leidet, aber schau die Barmherzigkeit Gottes an. Schau, wie großartig er euch als Erben behandelt. Die Wiedergeburt, die Auferstehung, eure Hoffnung lebt und ist sicher. Fokussiere darauf und ihr werdet in seiner Kraft und Gnade stark sein können. Diese Sicherheit wird dann zum Schluss auch ganz klar ausgedrückt. Und wir sehen hier 3 weitere Sachen. Wunderbar schön, wollte ich sagen. Schwer zu beschreiben, wie schön diese Hoffnung und diese Sicherheit ist, die wir haben. Was verspricht Gott? So, wer ist er? Er ist barmherzig. Er ist ein barmherziger Gott. Was schenkt er uns? Was gibt er uns? Was tut Gott sozusagen? Er schenkt uns Hoffnung durch die Wiedergeburt. Und ja, zum Schluss, was verspricht er? Sicherheit und Geborgenheit. Sicherheit und Geborgenheit in ihm. Wo wird unsere Erbe für uns aufbewahrt? Nicht auf Erden, wo Dinge vergehen, sondern im Himmel mit Gott selbst. Jesus lebt und ist im Himmel. Er ist unsere Hoffnung. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Wie wird es bewahrt? In der Kraft Gottes durch den Glauben zum Heil. Und da sehen wir diese wunderbare Realität, dass ja, wir glauben und wir müssen uns dafür entscheiden, aber es ist seine Kraft, die uns hält, die uns nicht loslässt. Beides muss und darf wahr sein und ist so, wie es ist. Nimm das Geschenk an und dann wird Gott dich niemals loslassen. Niemals. Er hat dich so sehr lieb. Er will dich nicht loslassen. Jesus hat alles bezahlt. Er will, dass du davon Gebrauch machst. Er liebt dich. Er hat dich das in seinem Wort, dir das in seinem Wort gesagt. Und wann wird es geltend gemacht? Es ist jetzt schon bereit. Jesus sitzt heute zu Rechten des Vaters. Du und ich leben noch. So, wir sehen es noch nicht. Später in dieser wunderbaren Eröffnung sagt Petrus in Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, die Errettung der Seelen. Ja, wir sehen heute nicht, aber der Tag kommt, wenn wir auch diesen Schritt gehen in der Ewigkeit. Und das Hier und Jetzt löst sich in der Ewigkeit auf. Und dann stehen wir vor unserem Herrn Jesus und sehen ihn persönlich. Und in diesem Moment wird es ein Jubeln geben, das unaussprechlich ist, wo wir erkennen, was das alles wirklich bedeutet, weil es nicht mehr durch Glauben jetzt angenommen wird, sondern durchs Erfahren. Und wir sind bei ihm, unsere Hoffnung. Wann wird es geltend gemacht? Jetzt schon bereit, aber es wird geoffenbart in der letzten Zeit. Diese letzte Zeit kann der letzte Zeit deines Lebens sein. Könnte auch letzte Zeit sein, wo der Herr Jesus zurückkommt und alles in Erfüllung bringt, was er versprochen hat. Aber die Zeit kommt, wo du das dann auch erlebst, wenn du durch die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus die Wiedergeburt durch die lebendige Hoffnung in Jesus hast. Das ist das Wunderbare. Damit fängt es an. Leiden wir als Christen, dann schauen wir auf Jesus und finden in ihm unsere Kraft. Er ist viel mehr, hat viel mehr gelitten, als wir jemals leiden werden. Und das, weil er uns liebt. Und diese ganze Welt, nicht nur uns, sondern die ganze Welt. Was für ein Gott. Denk an Jesus und vertraue ihm. Schau auf Jesus. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Auf der Durchreise. Und unser Stern, der unser Weg angibt und zeigt, den Stern, den wir folgen, darf der Erretter dieser Welt sein, Jesus Christus. Nimm diese Errettung an. Gib nach. Lass zu, dass er dein Herz auch verändert. Und wenn du ihn kennst, sei wie Gracia und wie Martin. Du gehst vielleicht durch einen finsteren Tal, aber vertraue auf Jesus. Er ist treu. Er schenkt dir die Kraft. Er ist barmherzig. Und du wirst an deinem Ziel eines Tages ankommen. Eines Tages wird dieser Kampf vorbei sein. Denke an Jesus und vertraue ihm. Er gibt uns eine sichere Hoffnung, die trotz schwerer Zeiten Sicherheit und Stabilität gibt. Amen.